gebetet. Vielen Dank. Großartiges Lied. Ich bin Lehrer und war im Oktober oder November einmal hier, schon mal bei euch. Einige Gesichter habe ich schon mal gesehen. Darf ich mal fragen, wer war da letztes Mal? Okay, dass ich jetzt noch mal kommen darf, es war offensichtlich nicht ganz verkehrt. Und das Wetter war ähnlich, als ich hier war. Ähnlich mäßig gut. Als Lehrer, da gibt es so eine Frage, die man ganz oft am Anfang einer Unterrichtsstunde den Schülern stellt, in der Hoffnung, dass sie das letzte Mal aufgepasst haben. Was haben wir letzte Woche gehabt? Jetzt würde mich mal interessieren, ob die, die da waren, das letzte Mal etwas noch behalten haben von dem. Ja, das Thema war Anschauen und verwandelt werden. 2. Korinther 3, Vers 18. Okay, das ist so wie in der Schule auch. Ja? Dann verwendet man die ersten 10 Minuten des Unterrichts, um das nochmal zu wiederholen, was das letzte Mal war. Nein, mache ich nicht, aber ich habe, als ich überlegt habe, was ist heute vielleicht dran, würde ich gerne einen Aspekt aufgreifen von dem, was ich letztes Mal gesagt habe, als es darum ging, wie können wir als Christen einen Lebensstil bekommen, entwickeln, der Ausstrahlung hat auf andere. Und da ging es um diesen Vers, wo es heißt, wir werden verwandelt in sein Ebenbild durch das Anschauen seiner Herrlichkeit. 2. Korinther 3, Vers 18. Und ich habe an einer Stelle etwas gesagt, dass es mir sehr wichtig ist, zu verstehen, dass wir Dinge von Gott nur erkennen können, wenn sie uns Gott selbst zeigt. Wir können nur Offenbarung von Gott haben, wenn uns Gott selbst das gibt. Und wir erkennen Gott nur durch Gott. Nicht durch unsere eigene Möglichkeit, unseren eigenen Verstand, unsere eigene Kraft. Und da geht es heute drum. Ich habe euch zu Beginn einmal ein kleines Bild mitgebracht. Das Thema heißt heute, was siehst du? Und ich habe es mal überschrieben mit, warum die Begegnung mit Jesus alles verändert. Wir brauchen Gott, um Gott zu sehen. Und ich habe euch ein kleines Bild mitgebracht. Ich bin mal gespannt, ob ihr mir sagen könnt, was ihr hier drauf seht. Eine Winterlandschaft, sehr gut. Jetzt kommt gleich die Frage, wie bitte? Eine Frau. Eine Person. Zwei Hände. Okay, ich frage mal in die Runde, wer ist sich bei dem, was er meint zu sehen oder was er jetzt gerade geäußert hat, 100%ig sicher, dass das stimmt? Keiner. Gut, nächste Frage. Siehst du die Kuh in dem Bild? Ja. So, das hier ist die Schnauze. Das ist das eine Auge, das andere Auge, ein Ohr. Das ist die weiße Kuh mit den schwarzen Flecken und die guckt uns an. Wer sieht die Kuh? Jetzt, Hand hoch. Jetzt siehst du die Kuh. Nun, was brauchte es dazu? Ich frage am Ende der Predigt nochmal, ob du die Kuh siehst. Vielleicht haben sich deine Augen dran gewöhnt. Aber du brauchtest meinen Hinweis dafür, nicht wahr? Doch, die Kuh hat Augen, schwarze Augen hat sie hier. Ja, da. Okay, das ist so eine beliebte optische Täuschung, da gibt es ja ganz viel. Man sieht einen Baum und in dem Baum mehrere Gesichter oder sowas, das ist ja ganz beliebt. Und ganz ähnlich ist es auch mit unseren geistlichen Augen, die wir ja haben, also die Augen unseres Herzens. Und mir geht es heute darum, dass ich glaube, dass unser geistliches Sehvermögen, also unsere geistliche Sicht, unsere Augen des Herzens geöffnet werden müssen, um Gott zu erkennen. Und das ist etwas, was die Menschen brauchen, die Gott nicht kennen, gleichermaßen wie wir, die wir Gott schon lange kennen. Und ich behaupte, dass das geistliche Sehvermögen entscheidend dafür ist, wie wir handeln werden. Es ist entscheidend dafür, wie ich mich verhalte. Was ich rede, was ich denke, wie ich glaube und auch wie ich bete. Entscheidend ist von dem, was ich über Gott mit meinem Herzen weiß, was sich dann auswirkt auf mein restliches Leben. Und ich bin ganz fest davon überzeugt, dass mein Glaube auch zum Beispiel daran gemessen werden kann, wie ich bete. Oder dass mein Gebet ein Indiz dafür ist, wie ich glaube. Also eine Art Gradmesser dafür, was ich eigentlich von Gott, und hier habt ihr wunderbar schon einige Dinge von Gott auf der Tafel stehen, was ich von Gottes Kraft, von Gottes Schönheit, von seiner Liebe, von seiner Barmherzigkeit erkannt habe in meinem Herzen. Und das hat Auswirkungen auf alles. Darum geht's mir heute. Und das ist etwas, was ganz stark mit Ostern zu tun hat und mit einer Geschichte, die eigentlich in den Kontext der Ostergeschichte mit hineingehört. Und die wollen wir jetzt einmal hören und ich habe Kai gebeten, dass er uns die mal vorliest.
Und zwar ist das aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 24, Abvers 13. Am selben Tag gingen zwei von den Jüngern nach Emmaus, einem Dorf, das 2 Stunden von Jerusalem entfernt liegt. Unterwegs sprachen sie miteinander über alles, was in den zurückliegenden Tagen geschehen war. Und während sie so miteinander redeten und sich Gedanken machten, trat Jesus selbst zu ihnen und schloss sich ihnen an. Doch es war, als würden ihnen die Augen zugehalten. Sie erkannten ihn nicht. Worüber redet ihr denn miteinander auf eurem Weg, fragte er. Da blieben sie traurig stehen und einer von ihnen, er hieß Kleopas, meinte, bist du der Einzige, der sich zurzeit in Jerusalem aufhält und nichts davon weiß, was in den letzten Tagen passiert ist? Was ist denn geschehen? Fragte Jesus. Sie erwiderten, es geht um Jesus von Nazareth, der sich durch sein Wirken und sein Wort vor Gott und vor dem ganzen Volk als mächtiger Prophet erwiesen hatte. Ihn haben unsere führenden Priester und die anderen führenden Männer zum Tode verurteilt und kreuzigen lassen. Und wir hatten gehofft, er sei der, der Israel lösen werde. Heute ist außerdem schon der 3. Tag, seitdem es alles geschehen ist. Doch nicht genug. Einige Frauen aus unserem Kreis haben uns auch noch in Aufregung versetzt. Sie waren heute früh am Grab und fanden seinen Leichnam nicht. Als sie zurückkamen, erzählten sie, Engel seien ihnen erschienen und hätten ihnen gesagt, dass er lebt. Darauf gingen einige von uns zum Grab und fanden alles so, wie es die Frauen berichtet haben. Aber ihnen selbst sahen sie nicht. Da sagte Jesus zu ihnen, ihr unverständigen Leute, wie schwer fällt es euch, all das zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Musste denn der Messias nicht das alles erleiden, um zu seiner Herrlichkeit zu gelangen? Dann ging er mit ihnen die ganze Schrift durch und erklärte ihnen alles, was sich auf ihn bezog. Zuerst bei Mose und dann bei sämtlichen Propheten. So erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus tat, als wollte er weitergehen. Aber die beiden Jünger hielten ihn zurück. Bleibt doch bei uns, baten sie. Es ist schon fast Abend, der Tag geht zu Ende. Da begleitete er sie hinein und blieb mit ihnen. Als er dann mit ihnen am Tisch saß, nahm er das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es ihnen. Da wurden ihnen die Augen und sie erkannten ihn, doch im selben Augenblick verschwand er. Sie sahen ihn nicht mehr. War uns nicht zumute, als würde ein Feuer in unserem Herzen brennen, während er unterwegs mit uns sprach und uns das Verständnis für die Schrift öffnete, sagten sie zueinander. Unverzüglich brachen sie auf und kehrten nach Jerusalem zurück.
Nun, diese Geschichte ist ja sehr bekannt. Ich glaube, wir alle kennen sie gut, die Geschichte der Emmaus-Jünger. Und ich würde euch mal bitten, ob ihr mir zustimmt, wenn ich sage, dass diese Geschichte eine Frage der geistlichen Sicht ist. Da liegt eine Decke auf den Augen dieser beiden ehemaligen Freunde von Jesus und sie erkennen erst im Lauf dieser Geschichte, worum es wirklich ging. Die Geschichte der Emmaus-Jünger ist eine Geschichte eigentlich voller großer Kontraste, wenn man so möchte. Anfang und Ende dieser Geschichte stehen stark in einem Gegensatz zueinander. Wir haben die Hoffnungslosigkeit, die Entmutigung auf der einen Seite zu Beginn und am Ende die Entschlossenheit der beiden Jünger, wenn sie losgehen. Wir haben Hoffnungslosigkeit versus Begeisterung, Trauer gegen Freude und Dunkelheit gegen Licht oder auch Kälte des Herzens gegenüber Hitze, Wärme ihres Herzens, wenn sie sagen, brannte nicht unser Herz. Und die entscheidende Frage ist ja, was ist passiert in der Zwischenzeit? Was ist passiert bei diesem Wirt? Was wird mit ihnen? Was ist in dieser Lücke passiert, dass sie von der einen Seite auf die andere Seite der Kontraste wechseln können? Und ich glaube, dass die Frage richtig entscheidend ist, weil die Bibel an ganz vielen Stellen spricht, dass es Gott ein echtes Anliegen ist, dass unsere Herzen erleuchtet werden, dass wir Erkenntnis in unserem Herzen haben. Und man prüft ein Thema der Bibel immer so, dass man versucht, es in verschiedenen Schriften der Bibel nachzuweisen, also durch den ganzen biblischen Kanon hindurch, in verschiedene Schriften, zum Beispiel poetische Bücher, prophetische Bücher oder auch Briefe oder Evangelien. Und ich möchte euch einmal 3 bzw. 4 Beispiele zeigen von Worten aus der Schrift, wo klar hervorgeht, dass es Gott wirklich wichtig ist, dass unsere Herzen erleuchtet werden. In Sprüche zum Beispiel finden wir diesen Satz, und ich hebe das Wort Erkenntnis Gottes auf der Folie einfach mal hervor, dass die Furcht des Herrn etwas ist, nach dem wir streben sollen und das uns dazu führt, dass wir in der Erkenntnis Gottes wachsen. Oder auch, dass Gott klagt im Buch Hosea, ihr Israeliten, der Herr rechtet mit denen, die im Land wohnen, denn es gibt keine Treue, keine Liebe und keine Erkenntnis Gottes im Land. Er vermisst das. Ein paar Kapitel später im Hosea-Buch lesen wir das. Ich habe Lust an der Erkenntnis Gottes und nicht am Opfer. Das scheint Gott offensichtlich wirklich wichtig zu sein, dass die Herzen der Menschen etwas von ihm erkennen. Und dann sogar ein Gebetsanliegen von Paulus, dass er sagt, ich höre nicht auf, für euch, in die Christen in Kolosse, zu bitten, dass ihr erfüllt werdet mit Erkenntnis seines Willens und dass ihr Frucht bringt, wächst in der Erkenntnis Gottes. Also das ist ein Thema, das wirklich durch die Bibel geht. Es ist Gott wirklich wichtig, dass wir unsere Herzen etwas von ihm erkennen. Und dabei ist die Zielsetzung von Gott rot gefärbt hier in dieser Folie entscheidend. Es geht darum, dass unser Leben als Christ Frucht bringt. Ja, die Erkenntnis Gottes ist nicht etwas, das nur dazu da ist, dass wir irgendwie vernünftiger werden oder dass wir irgendwie einen höheren Grad geistigen, seelischen Wachstums haben, sondern es geht darum, dass unser Leben konkret eine Frucht bringt. Und er verspricht uns, dass wenn wir ihn erkennen, dass unser Leben tatsächlich auch Frucht bringt. Wie aber, und das ist mein Kernpunkt heute, wie geschieht jetzt diese Erkenntnis Gottes in unserem Leben? Und das Beispiel von den Emmaus-Jüngern, das zeigt uns 3 Prinzipien auf, die, glaube ich, in unserem Leben als Christ so 1:1 umsetzbar sind. Es heißt, Jesus offenbart sich ihnen in diesem ganz zentralen Satz, wo sie sagten, brannte nicht unser Herz, als das und das passierte, in seiner Gegenwart. Er ist mit ihnen ein Stück Wegs gegangen, also er ist bei ihnen. Und das ist ein ganz zentraler Punkt in der Erkenntnis Gottes. Die Gegenwart Gottes, die Begegnung mit Jesus, die Begegnung mit dem Heiligen Geist, die Begegnung mit dem Vater, ist etwas, das alles verändert. Und ich wage mal zu behaupten, ein Christ, der nicht Zeit in der Gegenwart Gottes verbringt, muss sich nicht wundern, wenn sein Christsein kraftlos, fruchtlos bleibt. Wenn sein Herz abkühlt, oder um es im Bild zu sagen von diesem Satz von den Emmaus-Jüngern, wenn sein Herz nicht Feuer fängt. Ein Christ, der nicht Zeit in der Gegenwart Gottes verbringt, braucht sich nicht wundern, wenn sein Herz kalt wird. Wisst ihr, was Jesus sagt als ein Kennzeichen der letzten Zeit, Matthäus 24? Die Liebe in vielen wird erkalten. Wisst ihr, letztendlich ist es am Ende eine Frage der Hitze. Unserer Hitze, unserer Glut dem Vater gegenüber. Und diese Glut, die entsteht in der Gegenwart dessen, den man begehrt. In der Gegenwart des wunderbaren Vaters. Dort werden unsere Augen für ihn selbst geöffnet. Im Hohen Lied, ein Buch in der Bibel, das sehr früh in der Kirchengeschichte, bereits in den ersten Jahrhunderten, als ein Sinnbild verstanden worden ist, eine Deutung zwischen Gott und der Gemeinde, den Christen, sagt einmal die junge Hirtin im Blick auf ihre Liebe zu ihrem Geliebten: Ich möchte aufstehen, ich will die Stadt durchstreifen, die Straßen und die Plätze und will ihn suchen, den meine Seele liebt. Und ich glaube, diesen Satz kann sie nur sagen, weil sie den Blick geübt hat auf den, den sie liebt. Sie hat den Blick geübt, sie ist darin geübt. Und die Frage darf ich vielleicht euch auch stellen, ich stelle sie mir: Wie viel Aufwand betreibe ich, um in der Gegenwart Gottes zu sein? Die Gemeinde gibt uns viele Möglichkeiten dafür. Ich habe vorhin eine Folie gesehen, die am Anfang eingeblendet worden war. Es gibt Gebetsabende bei euch. Und ich weiß, ich kenne das aus eigener Erfahrung, Gebetsabende sind nicht die populärsten Veranstaltungen in der Gemeinde. Wir haben den Gottesdienst zusammen. Wir haben die Gemeinschaft der Christen untereinander, wo Gott verheißen hat: Ich zeige meine Schönheit an ihr. Ich habe kleine Gruppen, wo ich mich treffen kann. Es gibt viele Hilfsmittel dafür, aber es gibt auch die persönliche Zeit, die ich brauche mit Gott. Ich erinnere mich, vor 3 Jahren war es so, dass ich an einem Punkt angelangt bin. Ich habe in der Gemeinde relativ viel gemacht bei uns. Ihr kennt vielleicht die Paulusgemeinde, ist eine große Gemeinde, da kann man eine Menge machen. Und ich habe ein Team geleitet, das Musik gemacht hat. Und vor 3 Jahren war ich an einem Punkt, wo ich gesagt habe: Ich spiele einfach nur noch ein Theater. Das ist doch gar nicht mehr echt, was ich mache. Ich gebe nur noch etwas weiter, was ich auswendig gelernt habe, aber es ist nicht mehr von meinem Herzen. Und ich hatte so innerlich den Eindruck, ich höre damit auf, um Gott neu zu suchen. Und dann habe ich bewusst eine Entscheidung getroffen, dass ich gesagt habe, ich muss mir Platz schaffen am Tag, wo das geschehen kann. Ich habe eine volle Stelle in der Schule, ich habe 4 Kinder, mein Jüngster war damals 1. Das ist nicht unbedingt so ein Tagesablauf, wo man ganz viel Zeit hat. Die einzige Zeit, wo ich gesagt habe, ich bin ungestört, war zwischen 5 und 6 Uhr morgens. Und dann bin ich aufgestanden, 4:45 und bin eine Stunde lang, fast ein Jahr lang, um einen benachbarten See gelaufen, jeden Morgen. Und habe gesagt: Gott, ich brauche dich neu, damit ich weitergeben kann, was du sagst. Ich bin leer innerlich. Und wenn du dich finden lässt, weil du hast es gesagt, wer dich sucht, findet dich, dann zeigst du dich mir. Und diese Zeit musste ich mir irgendwie aus dem Tagesablauf schneiden. Das war nicht immer einfach. Also man sollte wirklich Dinge tun, um die Gegenwart Gottes zu suchen. Das passiert nicht einfach automatisch. Der zweite Punkt ist, dass Gott zu ihnen spricht, dass Jesus redete. Es heißt, er redete zu uns. Und natürlich spricht Gott zu uns, vollkommen klar. Der Heilige Geist spricht zu uns. Und der Heilige Geist spricht mit uns mehr als nur durch den Abschluss des biblischen Kanons. Natürlich spricht er durch die Bibel. Das ist die Nummer 1 seiner Rede. Aber er spricht auch anders zu uns. Er spricht auch durch Menschen zu uns und er spricht auch durch eine innere Stimme zu uns. Zum Beispiel, indem er uns innere Gewissheit bezüglich einiger Dinge gibt. Indem er uns einen tiefen Frieden schenkt in einer Zeit, in der es um uns herum tobt oder sehr laut ist. Indem er uns einen tiefen Glauben gibt. Manchmal gibt er uns eine innere Unruhe, dass wir bestimmte Dinge tun sollen. Oder einen Impuls, dass wir bestimmte Dinge tun sollen. Und ich habe mir angewöhnt, richtig in einen kleinen Dialog mit Gott zu treten, dass ich ihm sage: ich stelle dir jetzt einfach ein paar Fragen und ich erwarte darauf, dass du mir Antwort gibst. Und manchmal entwickelt sich so ein kleines Gespräch. Und dann kommt es vor, dass ich die Antworten, von denen ich meine, dass Gott sie mir gibt, ihm wieder zurückgebe und sage: Ist das wirklich so von dir? Kann ich es prüfen? Stellst du dich dazu? Und ich erlebe, dass die Stimme Gottes tatsächlich eine lebendige Stimme ist. Und nichts, was einmal abgeschlossen wäre oder so. So gibt es spontane Eingebungen und wir Menschen in unseren europäischen Ländern hier in Nordeuropa tun uns schwer, manchmal spontanen Eingebungen zu folgen, weil wir ein großes Sicherheitsbedürfnis haben. Wir haben eine spannende Zeit bei uns in Bremen hinter uns im letzten Jahr, weil wir etwas ganz Besonderes erleben dürfen zurzeit. Christen aus unterschiedlichen Gemeinden und auch Konfessionen in Bremen stehen auf, kommen zusammen zum gemeinsamen Gebet für die Stadt und gehen los auf die Straße, regelmäßig. Etwas, das eigentlich als eine ausgestorbene Form der Evangelisation galt, Menschen auf der Straße anzusprechen und ihnen von der Liebe Gottes zu erzählen. Und das passiert zu Hunderten zurzeit in Bremen. Auch jetzt gestern wieder. Und immer wieder merken wir oder hören Zeugnisse davon, dass Christen müde geworden sind von dem, was sie eigentlich so Tag für Tag erleben. Und sie sagen, ich möchte mehr haben. Und dann kriegen sie den Impuls, rauszugehen und anderen Menschen von Jesus zu erzählen. Und dann passieren wunderbare Dinge. Und ich erinnere mich an eine Situation kurz vor Weihnachten. Da war es auch wieder so, dass ein Samstag war, wo solch ein Einsatz war. Und meine Frau war weg und ich konnte nicht raus, ich durfte nicht dabei sein irgendwie. Und dann bekam ich am Nachmittag, als meine Frau zurückkam, so diesen Impuls, es war ein Adventssamstag, geh zum Einkaufszentrum und sprich an der Kasse zu den Menschen von Gott. Puh, nicht so einfach, weil das macht man ja nicht jeden Tag und da sind einige Leute dann an der Kasse. Und ich merkte, wie es in mir immer weiter rumorte, immer weiter, und ich versuchte, das wegzudrängen, und es ging nicht weg. Und dann packte ich meinen kleinen Sohn ein und dann ging ich zum Einkaufszentrum. Und es war eine Sache von 2 Minuten, wo ich einfach die Weihnachtsbotschaft den Leuten sagen konnte. Und es war so ein Impuls. Und ich merke, wie das mich selbst total froh macht anschließend. Nicht, weil ich denke, ich habe jetzt irgendwie was Großes getan für Gott, aber weil ich denke, ich war gehorsam einem Impuls, der vielleicht ungewöhnlich war. Okay. Und dann gibt es noch ein letztes. Natürlich spricht Gott durch die Bibel. Es heißt in diesem Vers von den Emmaus-Jüngern, als er uns die Schrift öffnete. Wer Zeit in der Gegenwart Gottes verbringt, gewinnt Freude an seinem Wort. Das ist ein interessanter Effekt. Ich merke, dass mir das Wort Gottes kostbar wird, dass es Geschmack bekommt und dass es meine Seele nährt. Ich selbst war kein besonders begabter Bibelleser, lange, viele Jahre, die meiste Zeit meines Lebens nicht. Ich habe es immer als große Pflicht verstanden. Ich erinnere mich am Anfang meines Studiums, dass ich zu meinem Hauskreis, Kleingruppenleiter ging und sagte, ich habe eine Not mit Bibellesen. Ich mache das nicht gern. Und ich habe so den Druck, dass ich es machen müsste. Und dann gab er mir damals einen Rat, er sagte, lass es doch sein. Und warte darauf, bis der Appetit wiederkommt. Ich muss sagen, damals fand ich diesen Rat sehr weise, weil ich dachte, oh, irgendwie tolerant und so. Heute finde ich diesen Rat grob fahrlässig, weil ich merke, dass wenn ich die Bibel lese, und natürlich ist es nicht jedes Mal so, dass mir ein Kronleuchter aufgeht, aber ich merke, dass die Stetigkeit und auch eine gewisse Disziplin dazu führt, dass ich Geschmack daran finde. Und je öfter ich darin lese, desto mehr Freude bekomme ich und ich merke und erlebe, dass das Wort Gottes nicht nur sehr weit und sehr dick und lang ist, sondern dass es auch unglaublich tief ist und dass ich wenig lesen kann und sehr viel Nahrung für meine Seele bekomme. John Piper, ein bekannter Theologe aus den USA, hat mal gesagt zu der Frage Bibel lesen am Morgen, eat Bible, also iss die Bibel, it's more important than breakfast. Es ist wichtiger als Frühstück. So, und dann sind A, B und C, diese Punkte, eigentlich ein Kreislauf, der sich immer wiederholt. Lektüre der Bibel führt mich in die Gegenwart Gottes in Stille und Gebet. Und in Stille und Gebet erwächst das Gespräch mit Gott. Das speist sich wiederum aus seinem Wort. Und das ist ein endloser Kreislauf, also etwas, das sich immer wiederholt. Und vielleicht an der Stelle ein kleines seelsorgerliches Wort so für uns. Meine Suche, und ich glaube, wir suchen alle danach, meine Suche nach Kraft im Glauben, im Alltag, in meine Suche nach Freude, nach Frieden, nach Sinn, nach Heilung, nach Vergebung, nach Wachstum, all diese Dinge oder auch Versorgung, endet in der Begegnung mit dem auferstandenen Herrn. Das ist das Ziel meiner Suche und die Erfüllung all dessen. Die Fragen, die mich beschäftigen, zum Beispiel auch die Frage nach Wachstum, innerlich oder auch in der Gemeinde, nach Wachstum, entscheiden sich an meinem Blick auf Jesus. Und in der Zuversicht, dass er genug ist für das Jetzt und dass sein Blick auf mir, sein Wort an mich ausreichen für den Augenblick. Wenn ich weiß, dass er ist und dass er gut ist, dann vertraue ich ihm, dass er zu seiner Zeit das gibt, was nötig ist. Meine Aufgabe ist es nicht, dem hinterherzutrauern, was ich nicht erreicht habe oder was noch fehlt anscheinend, sondern meine Aufgabe ist es, meinen Glauben, meine Zuversicht an ihn immer und immer wieder zu erneuern, zu stärken und zu festigen. Das ist mein Job. Und ich möchte seine Gutheit, seine Güte nicht festmachen an dem, was er anscheinend gibt, wie er mich segnet oder was er nicht gibt, dass das ein Maß meines Glaubens ist, sondern ich möchte sein Wort an mich zum Maßstab machen, ich möchte sein Wesen zum Maßstab machen und ich möchte seine Heiligkeit zum Maßstab machen und die immer wieder suchen. Am Beispiel der Emmaus-Jünger ist ja schon interessant. Jesus tut kein Wunder bei denen. Jesus gibt ihnen nicht irgendwelche Segnungen. Er tut nichts Großes, sondern das Einzige, was er macht, ist, er beschenkt sie mit sich selbst und öffnet ihnen die Augen für sich. Ja? Nichts Großes und doch vielleicht das Größte. Und deswegen verändert die Begegnung mit ihm alles. Okay, und ich komme zum Schluss und vielleicht ist es ein bisschen ein leidenschaftlicher Appell jetzt für uns, dass wir nicht aufhören oder vielleicht auch zum ersten Mal anfangen, immer wieder die Begegnung mit Jesus zu suchen, seine Gegenwart wertzuschätzen, als Einzelpersonen und als Gemeinde. Ein Pastor aus meiner Jugendzeit hat mal gesagt, das Gebet ersetzt keine Tat. Natürlich tun wir Dinge, aber das Gebet ist eine Tat, die durch nichts ersetzt werden kann. Und ich glaube, da steckt ganz viel drin. Das ist der Ort der Veränderung, der Ort, an dem du anfängst, die Kuh zu sehen, sorry, Jesus zu sehen. Ja? Das ist der Ort der Begegnung, das Gebet. Ich glaube, wir können sagen, kein Ort ist heiliger, kein Ort ist süßer, kein Ort ist besser als der Ort des Gebets. Und du hast zwei wunderbare Gliedmaßen geschenkt bekommen, um diesen Ort immer und immer wieder aufzusuchen. Das sind deine beiden Knie. Aber dann gibt es noch was. Ich glaube, Begegnung mit Gott lässt sich nicht herbeiführen. Es ist und bleibt immer ein Geschenk. Ich kann das nicht erarbeiten, aber ich kann Raum schaffen, dass Gott zu mir spricht. Und ich kann diesen Raum auch blockieren. Paulus betet, und damit komme ich dann tatsächlich auch zum Schluss, mit einem ganz bekannten Gebet. Ich lese es mal ganz vor. Der Gott Jesu Christi, unseres Herrn, der Vater der Herrlichkeit, gebe euch den Geist der Weisheit und Offenbarung, damit ihr ihn erkennt. Er erleuchte die Augen eures Herzens, damit ihr versteht, zu welcher Hoffnung ihr berufen seid, welchen Reichtum die Herrlichkeit seines Erbes den Heiligen schenkt und wie überragend groß seine Macht sich an uns, den Gläubigen, erweist durch das Wirken seiner Kraft und Stärke. Wisst ihr, dieses Gebetsanliegen, dass uns die Augen des Herzens geöffnet werden, ist ein Gebetsanliegen, was wir immer und immer wieder beten sollten, für uns selbst und für unsere Gemeinde. Und ich habe mir angewöhnt, keine Bibellektüre anzufangen ohne dieses Gebet vorher. Öffne mir die Augen des Herzens, dass ich deine Herrlichkeit sehen kann. Als im 18. Jahrhundert in den USA die sogenannte First Great Awakening kam, die große erste Entweckung mit den beiden Pastoren Jonathan Edwards und George Whitefield, gab es neben den vielen großartigen Bekehrungen und Wundern und Taten und Zeichen, die in dieser Zeit erfolgt sind, natürlich eine Menge Kritik. Und Jonathan Edwards hat ein Buch geschrieben, wo er über diese Erlebnisse berichtet und das theologisch einordnet. Und er schreibt Folgendes in diesem Buch über die religiösen Gefühle. Erkenntnis ist der Schlüssel, der das harte Herz zuerst öffnet. die Empfindungen vergrößert und so den Menschen den Weg bereitet, in das Himmelreich einzutreten. Ihnen wird ein neues geistliches Bewusstsein gegeben, das sich von allen fünf Sinnen unterscheidet, die wir haben. Es ist nichts anderes als der Sinn für die Schönheit der Heiligkeit Gottes. Gestern Abend habe ich einen kleinen Beitrag über die Scientology-Sekte im Fernsehen gesehen. Und da geht es auch um Erkenntnis. Das ist etwas ganz anderes. Unsere Erkenntnis, nach der wir streben, ist die Erkenntnis der Heiligkeit Gottes, der Schönheit seiner selbst. Da streben wir nach. Das füllt unser Herz aus. Es geht nicht um einen höheren Bewusstseinsebene oder Grad der Vernunft, sondern es geht darum, dass wir ihn erkennen, wie er ist. Und wisst ihr, wenn wir jetzt gleich zum Abendmahl kommen, wir wollen ein Lied noch gemeinsam singen, ein altes Lied, Herr, öffne du mir die Augen, dann ist das das Lied, das dieses Anliegen ja natürlich aufgreift. Und ich darf euch bitten, als Musiker schon mal nach vorne zu kommen, und ich möchte einfach mit uns jetzt beten. Und wenn du möchtest, dann mach dich in diesem Gebetsanliegen, was Paulus gesagt hat, einfach eins mit mir. Lass uns gemeinsam aufstehen. Und ich möchte beten, dass Gott uns ermutigt und stärkt und uns einen Schlüssel gibt und ist, dass unsere Herzen aufgehen für ihn. Heiliger Geist, die Geschichte der Emmaus-Jünger ist eine Geschichte der Erkenntnis. Und wir haben die nicht von uns aus. So sehr wir uns auch anstrengen, sondern wir brauchen dich dafür. Und ich danke dir, dass du uns Möglichkeiten gibst, dich zu erkennen. Und da ist zuallererst dein Wort, Herr. Und ich möchte dich bitten, dass du uns dein Wort aufschließt, dass wir deine Herrlichkeit sehen. Und ich bitte dich, dass du zu uns redest in der Zeit, wenn wir dich suchen. Ich bitte dich, dass du uns zu uns persönlich sprichst, aber auch zu dieser Gemeinde hier. Und dass diese Gemeinde ein Ort ist, der bekannt dafür ist, dass du lebendig anwesend bist und dass deine Wahrheit hier kundgetan wird und Menschen hier sind, die deine Wahrheiten kennen. Du sehnst dich danach, dass wir dich erkennen, Herr. Du möchtest uns nicht im Unklaren lassen darüber, was ist. Dafür danke ich dir und ich bitte dich, Heiliger Geist, öffne du uns die Augen des Herzens, dass wir erkennen, zu was für einem Erbe wir berufen sind als deine Kinder. Amen.